Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ich bin schon über viele Jahre hinweg auch so ein bisschen innerlich verbunden mit dem CT. Ich habe irgendwann mal meine Geschichte erzählt, donnerstags abends, mein Trauma, was ich mit dem CT hatte, als ich zum ersten Mal dort war und oben in der Pfarrkirche und dann dort nur im Kreis getanzt wurde mit 20, 30 Leuten. Kann ich euch gerne beim Mittagessen ein bisschen mehr erzählen. Und ich dachte, wenn das der CT ist, junger Vater, junger Vater. Wir sind ja, es klang schon an jetzt ein paar Mal, wir sind in der Osterzeit, jahreszeitlich gesehen, gell, das nennt sich österliche Freudenzeit, in der wir uns gerade befinden. Und viele Menschen erlebe ich auch momentan gut gelaunt, das Wetter ist super und sowas. Aber wenn wir dann auch hören, so von Nigeria und vielen anderen Dingen, dann sinkt bei mir zumindest relativ schnell die Laune wieder. Und da brauche ich nicht erst in die Welt zu gucken, da reicht es manchmal, wenn ich in mein Leben hineinschaue und merke, ach du Schreck, ey, was ist eigentlich aus Ostern in meinem Leben geworden? Und ich starte heute Morgen, dachte ich von daher mit einem Bekenntnis und euch zu sagen, ich persönlich, weiß nicht, vielleicht gibt es noch manch anderen bei uns hier heute Morgen, ich persönlich leide an PÖS, ist vermutlich bekannt, PÖS, postösterliches Syndrom, das werdet ihr kennen, das ist wie PMS bei Frauen, ja, äußerst komplexe Beschwerden, die sich während der ersten Tage nach dem Osterfest einstellen mit Symptomen wie Gewichtszunahme, Völlegefühl, plötzliche Stimmungsschwankungen, dass man denkt, Halleluja, und dann denkt man, oh, was bin ich immer noch für ein Arsch? Irgendwie, warum hat Ostern so wenig Wirkung in meinem Leben? Die Bibel erzählt ja, also bei PÖS, ja, beim postösterlichen Syndrom, da geht's ja so ein bisschen, denke ich, eigentlich müssen wir doch Bauchschmerzen haben vor Lachen, weil wir wissen, der Tod ist besiegt. Und wir müssen in einer Kraft leben, in der Kraft des Auferstandenen. Wir müssen befreit und beschwingt durch die Gegend laufen. Die Bibel erzählt ja im Neuen Testament an mehreren Stellen davon, dass wir bereits jetzt in unserem Leben mit der verändernden Kraft der Auferstehung von Jesus, dass wir damit hineingenommen sind. Epheser 1, da schreibt Paulus, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten aufgeweckt hat. Mit der Kraft wirkt Gott in unserem Leben. Mit der Kraft, mit der er Jesus auferweckt hat. Und ich denke, Wahnsinn. Die Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Aber dann so ganz unter uns gesagt, das fühlt sich in meinem Leben ehrlich gesagt nicht so. Irgendwie bin ich trotz Ostern und obwohl ich jetzt schon so oft auch Ostern gefeiert habe, bin ich immer noch derselbe alte Carsten. Und ich leide an diesem postösterlichen Syndrom. Ich zweifle. Ist Jesus vielleicht doch nicht so stark? Oder bin ich vielleicht ein ganz besonders schwerer Fall? Ist es so schlimm um mich, dass es keine Kraft hat in meinem Leben? Ich vermute, ja, wenn ich mich jetzt hier auf eine Couch hinlegen würde und wir würden mal zurückgehen in die Geschichte meines Lebens, und dann wüsste ich auch schon eine Wurzel des PÖS in meinem Leben. Es hat was mit einem dramatischen Ostererlebnis meiner Kindheit zu tun, von dem ich euch erzählen möchte, und dann komme ich irgendwann auch zum eigentlichen Predigtext oder sowas. Aber ich hoffe, ihr merkt am Ende, das macht alles irgendwie Sinn. Es begab sich aber also irgendwie so zu jener Zeit, als ich noch klein war, bei uns in der Straße, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da hatten noch ganz viele Leute Hühner. Hatten Hühner im Garten und von daher frische Eier gehörten bei uns zum Standardrepertoire beim Frühstück. Wir selber hatten auch Hühner. Und nach, ich weiß nicht warum, war das damals so in den 70ern, wollten alle Leute ihre Hühner plötzlich loswerden. Man wollte keine Hühner mehr im Garten haben. Und warum auch immer das so war. Und oft wurde mein Vater gefragt, so dann von den Nachbarn hier, Gerd, kannst du hier nicht mal, wir wollen hier unsere Hühner, kannst du nicht die Hühner schlachten für uns? Was mein Vater dann noch machte, und so wurde mein Vater zum Hühnermörder, ja, zum Schlechter. Und ich wusste, samstags morgens, wenn mein Vater seinen orangenen Jägermeisterpulli anhatte, der hatte ja schon so rote Blutspritzer drauf, wusste ich, jetzt geht mein Vater wieder irgendwo Hühner umbringen. Er geht wieder morden. Und irgendwann war es dann soweit, es gab keine Hühner mehr in unserer Straße. Mein Vater, den ich sonst über alles liebte, hatte sie ausgerottet. Vernichtet in einem brutalen Feldzug. Ich war 6 Jahre jung, als das letzte Huhn unserer Straße sterben musste durch seine Hand. Da ich aber nicht nur ein großer Hühnerfreund war und immer noch bin und Eier liebe, entwickelte ich einen Plan, Hühner bei uns wieder anzusiedeln und besorgte ein Küken. ein Klassenkamerad im Dorf, ja, die hatten einen Hof und die hatten auch noch Hühner. Und da habe ich gefragt, ob ich von denen Küken haben kann. In dem festen Vertrauen darauf, wenn ich meinen Eltern, das war kurz vor Ostern, wenn ich meinen Eltern ein Küken schenke, das werden sie nicht umbringen. Es ist ja ein Geschenk, also werden sie das nicht tun. Es war Ostersamstag, als ich das Küken abholte, in einem Karton schmuggelte ich es nach Hause. Am nächsten Tag, am Ostersonntag, wollte ich es also meinen Eltern schenken. Dummerweise bekam meine ältere Schwester davon etwas mit, vermutlich, weil ich sie erzählt habe. Und sie wollte unbedingt das Küken sehen. Und ich habe gesagt, wenn du mir das Küken nicht zeigst, ich verpetze dich, verrate dich und das Küken muss jetzt schon weg und bla bla bla. Also zeigte ich ihr das Küken, ich hatte so einen Schuhkarton, ja, holte das unter meinem Bett hervor und zeigte das meiner Schwester. Das war ein schwerer Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Meine Schwester ist immer noch älter als ich und sie war der Meinung, dass sie auch von daher über mehr Kompetenz in Sachen Kükenpflege verfügt als ich. Und so erzählte sie mir, sie hatte beobachtet, wie Hennen ihre Eier ausbrüten, dass sie sich auf die Eier draufsetzen, damit sie es schön warm haben und irgendwann schlüpft dann das Küken. Und als meine Schwester eine Zeit lang, ihr ahnt vielleicht, was kommt, das Küken sich angeschaut hat, da sagte sie, Carsten, ich glaube, das Küken friert. Und ich so, hä, was, redest du da? Und er ist in die Küche gerannt, hat einen Suppenteller geholt und ein Geschirrhandtuch, hat das Geschirrhandtuch da reingelegt, Küken rein, Geschirrhandtuch oben drüber gefaltet und hat sich auf den Teller draufgesetzt. Und sagst du, siehst du, Carsten, gleich wirst du sehen, das Küken, das wird jetzt ganz ruhig und das wird jetzt schön warm haben. Und ich war besorgt um mein Küken, ja, das war doch überhaupt kein Nest oder so, meine Schwester war kein Huhn. Und da habe ich gesagt, steh auf, Kerstin, steh auf. Das ist, glaube ich, nicht gut. Und sie so, doch, warte. Und ich so, komm, steh auf und zieh an ihr rum. Und dann habe ich sie runtergezogen gehabt und so. Und dann haben wir das Tuch wieder aufgemacht und dann lag das Küken ganz still da. Und meine Schwester sagte, siehst du, pst, es schläft. Und ich mit meinen 6 Jahren dachte, ich glaube, es schläft nicht. Das atmet nicht mal. Beim Schlafen wird es wenigstens atmen. Das Küken war tot. Wir waren etwas irritiert und verzweifelt, aber dann kam meine Schwester, die glorreiche Idee, wie gesagt, sie war die ältere von mir und so und von uns, und dann sagte sie, pass auf, Carsten, morgen, weißt du, was morgen ist? Ostern. Und was ist an Ostern? Auferstehung, Carsten, du wirst sehen, morgen wird das Küken wieder leben. Ich habe das Küken wieder in die Schachtel getan, unter mein Bett geschoben. Und am Ostermorgen voller Erwartung die Schachtel wieder rausgeholt. Und ihr könnt euch meine Enttäuschung vorstellen, als das Küken immer noch recht reblos mit den Beinen so leicht nach oben in der Schachtel lag. Und ich feststellen musste, das war eine echte Enttäuschung für mich. Ostern hatte nicht den erhofften Erfolg auf das Küken gehabt, wie ich es gehofft hatte. Ostern hatte nicht den von mir gewünschten Erfolg auf das Küken gehabt. Und das ist meine Realität im Leben, dass Ostern auch nicht den erhofften Erfolg in meinem Leben hat. Das muss ich immer wieder feststellen. Und damit komme ich zum Predigtext von heute. Johannes 21. Ich lese euch die Verse 1 bis 17 nach der Basisbibel. Hier heißt es, später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie 2 weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Und sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Und als schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war, und Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Und sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Und der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten dem Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, also 100 Meter ungefähr. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt noch ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Und da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Und keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass er der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Und genauso machte er es mit dem Fisch. Und das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Und dann kommt noch eine besondere Begegnung. Nämlich, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Hast du mich lieber als die anderen hier? Und er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Das ist der Text für heute Morgen, diese Begegnung am Holzkohlenfeuer. Und ich habe dazu drei Punkte. Erstens die Situation, zweitens der Hintergrund und drittens die Begegnung. Die Situation, ganz kurz vielleicht, kirchenzeitlich gesehen, österliche Freudenzeit, das Ganze eignet sich hier nach Ostern, vielleicht 2, 3 oder gar 4 Wochen nach Ostern. Wann genau, wissen wir gar nicht. Es ist keine Tagesangabe gegeben. Irgendwann zwischen Ostern und Himmelfahrt passiert dieses Ganze hier. Petrus und sechs Freunde waren an den See Genezareth gegangen, wo Jesus zu dem Zeitpunkt war, wissen wir nicht. Wohin sich Jesus zurückgezogen hatte, keine Ahnung, es steht nur, dass Petrus und 6 andere sich an den See Genezareth aufgemacht haben. Wir wissen eben auch nicht, wie lange es her war, seit der letzten Begegnung mit ihm. Ich stelle mir vor, dass sie an diesem Tag lange rumgesessen haben. Vielleicht haben sie darauf gewartet, dass Jesus mal wieder erscheint. Das war ja irgendwie so in dieser Zeit besonders, dass man gar nicht genau wusste, wo ist jetzt eigentlich Jesus gerade unterwegs. Dass er hier und da mal auftaucht. Und vielleicht haben sie an diesem ganzen Tag rumgesessen, gewartet. Auf Jesus gewartet, aber am Abend war immer noch nichts geschehen. Und so stelle ich mir vor, dass Petrus dann, war schon dunkel geworden, sagt jetzt irgendwann, wisst ihr was jetzt, ich gehe zwischen. Ich kann nicht mehr warten. Und die anderen sagen, wir kommen auch mit. Nachtfischen war durchaus beliebt oder ist auch immer noch heute durchaus beliebt. Man muss sich das damals vielleicht so vorstellen, dass sie dann in einem Boot zusammen sind, zusammen auf dem See, 1, 2, vielleicht sogar 3 Leute, die Fackeln dabei haben, die Fackeln so über das Wasser halten, damit eben von dem Licht die Fische angezogen werden und dann raus mit dem Wurfnetz, so ein rundes Wurfnetz, was dann über die Fische rausgeworfen wird, um sie dann einzufangen. Petrus und Co. hatten offensichtlich, das verrät uns der Text, über Stunden hinweg nichts gefangen. Das kann ja mal passieren, frustrierend, aber auch, naja, sowas kommt eben mal vor. Bis dahin irgendwie ist die Geschichte noch relativ normal. Und dann passiert es, dass im Morgengrauen eine Person am Ufer auftaucht und über den See hinweg schreit und vermutlich damit auch die letzten Fische, die vielleicht noch in der Nähe waren, vertreibt. Und ruft, na Kinder, wie beißen die Fische heute? Schon irgendwas gefangen? Habt ihr denn nichts gefangen? Eine Situation, in der sicherlich kein Angler oder Fischer gerne Auskunft gibt, wenn er keinen einzigen Fisch an Bord hat. Sonst wird er erzählt, ja, hier mit so Augen und so riesen Hechte gefangen, aber in der Situation gibt man da vermutlich eher klein bei. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, das ist doch schon interessant. Wie ist das eigentlich? Also das sind vielleicht 100 Meter bis zum Strand und ich finde das eine Entfernung, auf die man durchaus noch Menschen erkennen kann, wenn man nicht besonders kurzsichtig ist. Aber sie erkennen Jesus nicht. Wie so oft in den nachösterlichen Berichten, dass Menschen Jesus nicht erkannt haben. Ja, Maria dachte, sie redet mit dem Gärtner, die Emmaus-Jünger mit einem Fremden. Das finde ich doch immer wieder interessant. Aber jetzt wird sich gleich herausstellen, dass dieser bis dahin unbekannte Mann, der dort am Ufer steht, Jesus sein muss. Die Anweisung zum Auswerfen des Netzes, ja, der große Fang. Und dann versteht Johannes als Erster, was da vor sich geht. Wer dieser Mann da ist, er sagt, das ist der Herr, es ist Jesus. Johannes ist der, der versteht, und Petrus ist der, der reagiert. Für mich eine komische Vorstellung. Da heißt es ja, dass er seinen Mantel anzieht und fest bin, so wo ich denke, also wenn ich ins Wasser gehe, ziehe ich eigentlich meine Sachen eher aus. Warum zieht er seine Sachen an? Ich habe gelesen, macht alles seinen Sinn. Also ja, weil eigentlich so in Klamotten schwimmen ist ja das Dümmste eigentlich, was man machen kann. So, aber es hat wohl alles seine Ordnung. Ging darum, dass er eben nicht an Land kommt und dann halbnackig einen Menschen begrüßt. Das ging damals gar nicht. Es folgen dann das Mahl am Ufer, Brot, gegrillte Fische, ein Einzelgespräch eben zwischen Jesus und Petrus. Das Ergebnis davon, die Beauftragung zum Hirtendienst, eine pastorale Aufgabe wahrzunehmen, weide meine Lämmer. Soweit mal kurz eben nochmal die Situation darzustellen, in was sich dort ereignet. Spannend ist, wenn man eben auf die einzelnen Elemente hinschaut und merkt, die haben ja einen Hintergrund, da steckt ja eine Symbolik dahinter, eine Bedeutung. Das ist nicht nur einfach zufällig. Johannes hat seine Worte nicht zufällig auch ausgesucht, die er benutzt hat beim Schreiben, sondern sich dabei etwas gedacht. Und eben auch Jesus, der in dieser Situation ja handelt, macht das auch nicht nur einfach zufällig, dass er dort aufkreuzt, sondern auch er gestaltet und nutzt diese Situation ganz bewusst. Das heißt im Text eben, Johannes schreibt, sie waren am See Tiberias. Eine ungewöhnliche Bezeichnung für den See Genezareth. Es deutet vielleicht darauf hin, dass sie an der, das taucht nur noch einmal auf in den Evangelien, nämlich bei der Speisung der 5000 ist von dem, nennen sie den See Genezareth, den See Tiberias. Vielleicht war es also nahe der Stelle, wo die Speisung der 5000 stattgefunden hat. Auf jeden Fall ist der See aber auch, daran müssen wir immer denken, der Ort der ersten Berufungen. Der Berufung zum Menschenfischer. Also der See, und dann dieses Holzkohlefeuer, was dort brennt. Griechisch Antrakia. Das taucht auch nur noch einmal auf in den Evangelien, nämlich in der Nacht, in der Petrus Jesus verraten hatte. Also gesagt hat, den kenne ich gar nicht. Da hatten die Soldaten im Hof eben auch, da ist auch von einem Holzkohlefeuer die Rede. Kein Zufall. Jesus stellte also wohl offensichtlich eine weitere besondere Situation Erinnerung her, nämlich, dass er mit diesem Feuer Petrus an die Situation an dem Abend vor der Hinrichtung erinnern will. An seinen Verrat, an sein Versagen. Und ich frage mich, ist Petrus vielleicht deshalb auffällig stumm, nachdem er ins Wasser gesprungen ist? Er springt ins Wasser und dann lesen wir erstmal nichts mehr von ihm. Dann sind die Jünger plötzlich bei Jesus. Und erst als Jesus sagt, geht doch mal Fische holen, wer ist es, der loszieht? Petrus, er zieht sich nochmal zurück. Vielleicht hat er sofort verstanden, als er aus dem Wasser kam und das Feuer gesehen hat, vielleicht dämmerte es ihm da, und dass er deshalb in dieser Situation auch so auffällig stumm bleibt. Er, der sonst irgendwie nie um Worte verlegen war. Und dann im Netz die 153 Fische. Auch da denke ich, ja, das ist ja nicht eine zufällige Zahl, dass er das aufschreibt. Sondern es wird einen Grund gehabt haben. Gibt eine unheimlich viel, gibt eine Menge an sehr, sehr interessanten und obskuren Theorien dazu. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Eine ist eben 153, die Quersumme ist 9 und 9 steht für die Zahl der Vollendung, und irgendwie hatte das dann, naja, es war nicht so ganz schlüssig, was dort weiter stand, aber das war eine, das hat was mit der Quersumme zu tun. Die andere Idee, ja, wenn man die Zahlen von 1 bis 17 addiert, kommt man genau auf 153, und 17 besteht aus 10 und 7, und 10 ist die Zahl des Gesetzes und 7 ist die Zahl der Gnade und so des Vollkommenen, und ja, man kann auch was reinlesen. Dann gab es aber auch, also man sagt, damals gab es 153 bekannte Fischarten, Fischsorten. Und jeder der gefangenen Fische repräsentiert damit eine Fischsorte. Und die Fischsorten stehen wiederum für Menschen. Die Jünger sollen ja Menschenfische sein. Und 153 bedeutet also die Menschheit aller Menschensorten, aller Völker, aller Rassen, die es auf der Erde gibt. Und eines Tages werden Menschen aus allen Völkern der Erde im Netz, das ist das Bild für die Kirche, vereinigt sein. Das finde ich ein schönes Bild. Und vor allem, das Netz zerreißt nicht. Die Kirche ist groß genug, um alle Völker, Menschen aus allen Völkern dieser Erde aufzunehmen. Es gibt noch ein paar weitere interessante Aspekte in diesem Text. Allen voran eben die dreifache Frage an Petrus, die an seine dreifache Verleugnung erinnert. Aber ich will jetzt zu meinem nächsten Punkt kommen. Die Begegnung, oder eigentlich müsste es heißen, die Begegnungen. Johannes schreibt in Vers 14, und da bin ich vor allem hängen geblieben, sagt, diese Begegnung mit den Jüngern, das war die dritte Begegnung nach seiner Auferstehung. Die dritte Begegnung. Drei Begegnungen. Die erste Begegnung mit den Jüngern war die am Abend der Auferstehung. Die Jünger hatten sich eingeschlossen in einem Raum und Jesus war aus Angst heraus, die Türen waren fest verschlossen. Das war irgendwie alles noch zu unglaublich, zu unheimlich, zu unsicher. Und dann ist Jesus plötzlich mitten unter ihnen. Obwohl sie sich verschlossen hatten, obwohl sie sich eingeigelt hatten, ist Jesus plötzlich da. Und die zweite Begegnung, etwa eine Woche später, die Geschichte mit Thomas, der am ersten Abend nicht mit dabei war und der vielleicht auch gerne glauben wollte, aber nicht glauben konnte und etwas aus meiner Sicht zynisch auf die Berichte der Jünger der anderen reagiert. Die sagen, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, und dass er dann irgendwie so ein bisschen zynisch sagt, ja, okay, dann will ich aber mal schön meinen Finger in seinen Wunden rumbohren, dann glaube ich es vielleicht auch. Und jetzt ist hier also die dritte Begegnung, die offensichtlich vor allem Petrus galt, dass Jesus alles inszeniert hat, um ihm zu begegnen, die was mit seinem Versagen zu tun hatte. Drei Begegnungen, die geprägt sind irgendwie von Angst, von Zweifel, von Schuld. Und das sind auch typische Erfahrungen des Lebens, die man sicher erweitern könnte. Wir könnten über Stress reden, über Unsicherheit, über Überforderung, Trauer, Enttäuschung. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine bestimmte Art, mit solchen Empfindungen umzugehen, so wie das wir vielleicht bei den Texten hier erahnen. Sich zu verschließen, zuzumachen, keinen ranlassen. Ich bin Scheidungskind. Meine Mutter hat dann nochmal geheiratet. Ich habe mit meinem Stiefvater dann massiv Schwierigkeiten gehabt als Teenager. Es war katastrophal bei uns zu Hause. Und all diese Erfahrungen hat in mir eine tiefe Skepsis und Angst gegenüber festen Beziehungen verursacht. Dass ich nicht in der Lage war, eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Dass Freundschaften ich riskiert habe, weil ich immer Angst davor hatte, so wie damals, als mein Vater ging, verlassen zu werden nochmal und diesen Schmerz nochmal zu erleben. Oder dass jemand mitbekommt, wie es bei uns wirklich zu Hause ist. Und ich deshalb immer Leute auf Distanz gehalten habe. Und dass ich so tief in meinem Leben eingesackt habe, dass ich so über Jahre hinweg Mühe hatte, echte, tiefe Freundschaften und Beziehungen aufzubauen. Weil ich zugemacht hatte. Keinen ranlassen. Aus Angst. Dicht machen. Zynismus. Eine andere Form, ja letztlich sich abzuschotten, die eigenen Gefühle zu schützen. Ich habe es gesagt, ich denke oft, dass der Jünger Thomas nicht nur ein Zweifler war, sondern in der Situation auch wirklich zynisch reagierte, um die eigenen Gefühle, um die Unsicherheiten oder vielleicht auch Hoffnungen, die da waren, dann doch irgendwie auch abzuschirmen, das nicht zu nah an sich ranzulassen und lieber einen Witz drüber zu machen. Ich kenne so manche in meinem Freundesbekanntenkreis, die mit Begeisterung und Leidenschaft sich engagiert haben, aber weil der Erfolg ausgeblieben ist oder das Engagement nicht honoriert wurde oder was auch immer, darüber dann zynisch geworden sind. Roland hat mich gefragt nach Afrika, da waren so viele Soldaten mit mir in Afrika. Wenn wir gesehen haben, wie die Somalis miteinander umgegangen sind, wie die Brunnen, die wir gebohrt haben zusammen mit ihnen, wieder zugeschüttet haben, weil einer dem anderen das Wasser nicht gegönnt hat. Da haben die allermeisten von uns angefangen, mit Zynismus darauf zu reagieren. Und die Leute nicht mehr ernst zu nehmen, um sich einfach selber auch zu schützen, weil man so viel gibt von sich. Und dann so etwas zu erleben. Ich denke an andere, die in bestimmten Situationen irgendwie statt Zuwendung, statt Hilfe, statt Akzeptanz eher Ablehnung erfahren haben, die Spott erfahren haben, die oder vielleicht sogar Missbrauch erlebt haben und darüber dann zynisch werden, um sich zu schützen. Damit ihre Hoffnungen nicht noch einmal so enttäuscht werden, damit sie nicht noch mal so verletzt werden, lieber einen Witz drüber machen. Nichts mehr ist heilig. Und eine andere Reaktion könnte vielleicht wie bei Petrus, ich sag mal, eine Art Trotzreaktion sein. Ein Zurückfallen in frühere Verhaltensmuster, so ein bisschen regressiv vielleicht, infolge von Überforderung, Frust, Scham. Dann gehe ich halt wieder fischen. Obwohl er schon das gehört hatte, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann gehe ich halt wieder fischen. Johannes berichtet von 3 Begegnungen der Jünger mit dem auferstandenen Jesus und jedes Mal scheinen aus meiner Sicht die Jünger an einer Form von postösterlichem Syndrom zu leiden. Und das, obwohl sie Ostern so hautnah erlebt hatten. Sie sind geplagt von Ängsten, von Zweifeln, von Schuld, von Orientierungslosigkeit. Sie ziehen sich zurück, sie verschließen sich, sie werden zynisch, trotzig. Aber das Gute ist, die gute Nachricht heute Morgen ist, genau darin begegnet ihnen Jesus. Er wartet nicht erst, bis sie sich sozusagen, bis sie die Türen wieder aufmachen, bis sie wieder irgendwie sachlich werden und erkennen, was los ist oder so, sondern Jesus begegnet ihnen genau darin. Und dann fordert er sie auf, er lädt sie ein, kommt raus aus eurer Isolation. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, macht die Türen auf. Hör auf zu zweifeln, glaube, auch wenn du mich nicht sehen kannst, glaube. Und egal was geschehen ist, wenn du mich noch liebst, wenn du noch etwas Liebe oder Freundschaft für mich empfindest, dann sei an meiner Seite, hilf mir, weide meine Lämmer. Setze das fort, was ich angefangen habe. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich heute Morgen besonders denen unter uns zuwenden, die ähnlich wie ich oder diese ersten Jünger mit einem Art postösterlichen Syndrom zu ringen haben. Dass obwohl wir von Ostern und von der Kraft der Auferstehung wissen, dass wir belastet sind mit der Schuld, Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart, den Zweifeln an uns oder an der Güte Gottes, an der Kraft Gottes, dass wir ringen mit Angst, mit Orientierungslosigkeit, mit Enttäuschung. Und dann will ich euch sagen, hört das, was die Jünger damals gehört haben, hör's für dich. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Komm raus und lebe. Empfang den Heiligen Geist, den Tröster, der Gott, der dir nahe ist. Strecke dich aus nach mir, zweifle nicht länger, glaube, weide meine Lämmer, folge mir nach. Das ist, was Jesus uns heute Morgen zusagt, auch in unsere postösterliche Syndrom hinein, wo wir ringen mit Zweifeln, mit Schuld, mit Unsicherheit, mit Orientierungslosigkeit, mit Fragen, mit Stress, mit Überforderung. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns heute Morgen, für dich, für mich, dass wir das hören, annehmen und glauben können, was Jesus den Jüngern damals gesagt hat, dass es auch uns gilt. Und dass wir uns neu aufmachen, öffnen, Mut bekommen, das Herz und das Leben zu riskieren. Dass unser Denken und Reden und Handeln geprägt ist von Hoffnung. Dass wir glauben können und vertrauen, auch wenn wir nicht sehen und verstehen können. Und dass seine Liebe zu uns die Quelle für unsere Liebe zu ihm ist und zu seinen Menschen. Und das Ganze zu seiner Ehre, zum Segen für unsere Mitmenschen und zur Erfüllung für uns selber. Gott segne euch. Amen.